Ich predige heute Morgen über den Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 10 bis 19. Epheser 6, Vers 10 bis 19. Im Übrigen werdet gekräftigt im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Denn unser Ringkampf geht nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Gewalten, wider die Mächte, wider die Beherrscher dieser Welt der Finsternis, wider die Geisterwesen der Bosheit in den himmlischen Regionen. Darum ergreife die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage Widerstand leisten und alles vollbringen und standhalten könnt. So haltet nun stand an euren Lenden, gegürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Und ergreift bei dem allen den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen werdet löschen können. Und nehmt an euch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und seid hierzu wach mit aller Beharrlichkeit und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich. Ja, Frage, sind Sie ein Kämpfertyp? Ich vermute mal, die meisten sind es nicht. Es gibt zwar auch Ausnahmen, aber es ist meistens so, dass die Menschen mehr ein Harmoniebedürfnis haben und weniger die Bereitschaft, irgendwo voll einzusteigen. Aber trotzdem steht jeder von uns täglich in irgendwelchen Kämpfen oder immer wieder in irgendwelchen Auseinandersetzungen. Und egal, ob er das will oder nicht, wobei der Paulus hier im Epheserbrief schreibt, dass diese Kämpfe nicht nur aus dem sichtbaren Bereich herauskommen, sondern sogar einen Hintergrund in der unsichtbaren Welt haben. Hier in dem Vers 12 schreibt er, dass da Gewalten sind und Mächte, Beherrscher dieser Welt der Finsternis und Geisterwesen der Bosheit. Ja, ich möchte drei Bereiche antippen. Das einmal biblische Beispiele von Personen der Bibel, wie sie so Angriffe erlebt und überstanden haben. Dann einfach einige heutige Beispiele von Anschlägen des Teufels, in diesem Bild gesprochen, und dann etwas über die Waffenrüstung Gottes. Ja, biblische Beispiele ist einmal der Hiob, ein Mann, der von Satan angegriffen wurde. Gott hat es zugelassen. Und interessant ist, worauf richteten sich die Angriffe? Zunächst auf die Familie. Und da gab es sogar Todesfälle in der Familie. Dann auf den Besitz, der wurde sehr dezimiert. Dann auf die persönliche Gesundheit. Dann kam sogar eine Absage der eigenen Partnerin, die sagte, komm, gib auf, stirb. Deckel auf, Klappe zu und weg mit dir. Das heißt Resignation aus dem innersten Kreis. Dazu kamen Freunde, die ihn trösten wollten, aber mit falschen Erklärungsmodellen eigentlich nur seine Not vergrößert haben. Und außerdem noch Albträume nachts, sodass er selbst da keine Ruhe hatte. Trotzdem kam er durch, Gott hat ihn durchgebracht, er hat sich an Gott gehalten und am Ende ging es mit ihm besser als am Anfang. Zweites Beispiel, Israel in Ägypten. Der Pharao gilt eigentlich, wenn Sie so die Geschichten lesen, so als Bild der Verleiblichung der Macht des Bösen. Was hat er getan? Der hat von dem Volk Israel die Kinder töten lassen, die Jungs. Ist Ihnen das bekannt? Wir sind ja viel, viel feministischer und toleranter eingestellt. Wir bringen auch die Mädchen um, nicht nur die Jungs. Und dann eigentlich schon vor der Geburt, damit es nicht so laut zugeht, sage ich mit bewusster Ironie. Mitten in unserer Zeit, Tötung von Kindern. Er hat sie dann mit Arbeit überlastet, damit sie nicht zum Nachdenken kommen, damit sie ihren Freiheitsdrang aufgeben. Kennen Sie das? Arbeitsüberlastung, dass man nicht mehr zum Nachdenken kommt, nur noch funktioniert und müde irgendwie ins Bett fällt. Dann hat er mit aggressivem Verhalten, mit Schlägen und Worten sie bedroht. Kennen Sie das? Aggression von außen, aber auch von innen. Und er hat Versprechen abgeliefert, die er nicht gehalten hat. Er hat Dinge versprochen und sie wieder zurückgenommen. Sein Wort gebrochen. Kennen Sie das auch? Und dann versucht diese Gläubigen von ihrem Auftrag abzubringen, damit sie ihn nur halb erledigen, und das sei ja dann auch schon alles. Und am Ende ist dieser Pharao untergegangen, nämlich im Roten Meer. Als er dachte, jetzt habe ich sie, da war sein Ende da. Das heißt, eine interessante geistliche Weisheit, dass der Feind Gottes dort, wo er angreift, nicht nur die Angegriffenen gefährdet, sondern sich selbst gefährdet. Und zwar hochgradig, so wie dieser Pharao hier, der seinen eigenen Angriff selber untergegangen ist. Oder denken Sie an das Deutsche Reich. Wir sind die Herrenmenschen. Am deutschen Wesen muss die ganze Welt genesen. Ein Aggressor ersten Grades. Und was dabei herauskam, er hat sich selber gefährdet und ein Stück weit zerstört. Jesus wurde auch angegriffen vom Feind in der Wüste. Er sollte sich selbst beweisen. Bist du Gottes Sohn, dann mach mal was. Kennen Sie das? Diese Neigung, sich selbst beweisen zu müssen, den anderen mal zu zeigen, das bin ich. Er wurde auf der Ernährungsebene angegriffen. Mach doch mal aus Steinen Brot. Kennen Sie das? Angriffe auch auf der Ernährungsschiene, dass da irgendwo etwas nicht läuft oder anders laufen sollte. Dann sollte eine Schau abziehen, vom Tempel springen. Da hätte die Bildzeitung in Jerusalem noch Wochen davon geschrieben. Aber er hat es nicht gemacht. Kennen Sie das? So angeben müssen, damit man sieht, wer Sie sind oder ich bin. Und die anderen große Augen machen. Dann sollte er den Teufel anbeten, um Macht zu gewinnen. Kennen Sie das, dass man irgendwo mitmacht, um Macht zu gewinnen, Einfluss zu gewinnen? Aber er hat ihn jedes Mal abgeblockt mit dem Wort Gottes und am Ende musste er verschwinden. Der Feind Gottes hat sich die Jünger auserbeten bei Gott, kurz vor der Kreuzigung von Jesus, und sagte, er wollte sie im Sieb schütteln und Gott hat es zugelassen. Und die Jünger hatten eine gewisse Selbsteinschätzung, aber offensichtlich war es eine Selbstüberschätzung. Und daran haben sie dann erstmal Schiffbruch erlitten. Sie sind alle kläglich, wie soll man sagen, geflohen und haben nicht bei Jesus ausgehalten. Aber dann hat Jesus sie wieder auf die Beine gestellt und sie weiterverwendet und mit dem Heiligen Geist erfüllt und gesegnet. Hier ist die Rede von listigen Anschlägen des Teufels. Griechisch steht dort das Wort Methodias. Ich nehme an, Sie kennen das Fremdwort Methode. Das heißt, hinter diesen Angriffen steckt Methode, und zwar eine listige Methode. Ja, ein paar Beispiele aus unserer Zeit. Ich denke, ein Hauptpunkt, womit der Feind Gottes angreift, ist dieses System Zuckerbrot und Peitsche. Kennen Sie das Zuckerbrot, wo jemand Sie hochjubelt, sagt, nur Sie, wenn Sie da sind, ist ja alles großartig, und der Rest taugt nichts. Dann fühlt man sich geschmeichelt, aber eigentlich wird man nur mit Befangenheit belegt, und wenn man sich realistisch selbst einschätzt, muss man sagen, irgendwo stimmt da ja was nicht ganz. Peitsche, genau das Gegenteil, aggressives Verhalten mit Worten, mit Taten, mit finanziellen Mitteln, mit Körpergewalt, mit Schuldgefühlen, kennen Sie das? Und dann manchmal ein Wechsel von beidem, der gilt einfach Stand zu halten und nicht zu weichen. Eine andere Taktik ist Manipulation. Kennen Sie das? Manipulation. Da werden Dinge so lange interpretiert, bis sie genau das Gegenteil aussagen von dem, was eigentlich gemeint ist. Denken Sie mal an die heutige Auffassung von Ehe und Partnerschaft. Da wird so lange daran herumgesprochen, bis es genau das Gegenteil ist. Sie müssen sich ja heute schon fast entschuldigen, wenn Sie heiraten und dann nach 30 Jahren immer noch glücklich verheiratet sind. Das ist ganz ungewöhnlich. Oder wenn ein junger Mensch sagt, ich will mich für den Partner aufsparen, den ich einmal heiraten werde, und nicht vorher mit jedem anderen schon irgendwelche Erfahrungen sammeln, das ist ja total altmodisch. Aber ich denke, wir müssen auch manchmal sehr altmodisch sein, wenn wir an der Wahrheit Gottes festhalten wollen. Ja, was gibt es noch? Verdrehungen, dass Dinge einfach verdreht dargestellt werden und sie stimmen nicht. Es gibt Unterstellungen. Es gibt Lüge, es gibt Unruhe. Und Unruhe, denke ich, ist auch ein Hauptfaktor. Der Feind Gottes verbreitet Unruhe. Und an der Stelle ist natürlich die Frage, wie begegnen wir dem? Wir können um Frieden und Ordnung beten, aber manchmal müssen wir auch dafür sorgen, dass Unruhe irgendwo ausgegrenzt wird, wenn es geht. Da gibt es Unordnung und es gibt Lust und Unlustgefühle, die Sie wahrscheinlich auch kennen. Vor allen Dingen über einen Angriff auf die Partnerschaft durch erotische und sexuelle Bindungen, um möglichst Partnerschaften, Ehen und Familien zu zerstören. Ich denke, das ist fast so etwas wie eine Volksseuche unter uns geworden, dass Beziehungen auseinandergehen und damit ja auch schon die Kinder für die nächste Generation geschädigt werden und stückweise bindungsunfähig sind und darunter leiden. Der Feind verkleidet sich als Engel des Lichtes, das heißt oft ein Lächeln auf den Lippen, aber wenn man das Leben anschaut, stimmt es nicht. Ich weiß nicht, wer diese Sektenchefin von Fiat Lux schon mal gesehen hat im Fernsehen. Ich weiß im Moment ihren Namen gerade nicht, aber es spielt ja keine Rolle. Doch Uriella heißt sie. Und sie strahlt immer, egal was sie erzählt. Sie sieht aus wie eine Braut gekleidet, hat immer ein Lächeln auf den Lippen, auch wenn sie das blödeste Zeug gefragt oder wird oder beantworten muss. Ein Strahlen, aber das persönliche Leben stimmt nicht. Es gibt falsche Versprechen. Der Feind versucht immer, Versklavung zu bewirken, das heißt Menschen in Abhängigkeiten zu führen. In Abhängigkeiten von Personen, von Süchten und den eigenen Willen zu binden. Da gibt es die Kritiksucht, die Tobsucht, den Geiz, Alkoholsucht, unreine Beziehungen, die eine Suchtbindung aufbauen zwischen Personen und vieles mehr. Hier müssen wir kämpfen lernen um die Befreiung des eigenen Willens. Jesus schaltet den Willen Gottes, den Willen immer ein. Der Feind Gottes versucht immer, ihn auszuschalten. Ja, dann wird das Wort Gottes in Frage gestellt, indem Leute ihre Meinung über das Wort Gottes stellen. Und wir müssen die Bibel gut kennenlernen, um nicht Meinungen zu folgen, sondern seinem Wort. Dann wird Autorität abgelehnt. Kennen Sie diese Ablehnung, wenn Sie an die antiautoritäre Erziehung denken vor einigen Jahren? Ablehnung jeder Autorität, Eltern, Schule, Staat, alles. Ich bin mein eigener Chef und das bedeutet Chaos. Wer Autorität ablehnt, lehnt auch Ordnung ab und fördert das Chaos. Eine Einstellung, die sicher sehr schwierig ist. Und ich denke, dass Gott uns hilft, auch Autorität zu achten und zu ehren, auch wenn wir nicht immer mit ihr übereinstimmen. Dann gibt es die Selbstüberschätzung. Kennen Sie diese Einstellung? Kann alleine. Und damit fallen wir oft genug auf die Nase, wenn wir sagen, oh, ich habe die Sache schon im Griff, das mache ich. Und irgendwann stellen wir fest, es hat nicht funktioniert. An der Stelle lernen wir dann, wenn wir es lernen, Demut und darauf achten, die Dinge besser und schneller mit Gott abzusprechen. Ich denke, dass wir Buße tun müssen, auch hier. Ja, und dann gibt es natürlich noch so Dinge wie Korruption, also persönliche Bereicherung, wenn man sich selber bedienen kann irgendwo. Das beste Gegenmittel ist Spenden lernen, dann braucht man an der Stelle keine Begehrlichkeiten zu entwickeln, sondern ist selber bereit, etwas zu geben. Und ich denke, ein Hauptangriffspunkt des Feindes für jeden von uns ist die Sorge, die schon morgens manchmal anfängt, abends immer noch da ist und uns kaputt machen möchte. Und da müssen wir Vertrauen üben und abgeben lernen. Ist gar nicht so leicht, aber ich denke, dass Gott uns täglich hilft. Martin Luther sagte mal, wenn bei mir der Teufel anklopft, dann würde ich sagen, und such den Dr. Martin Luther, sagte ich, der wohnt nicht hier, der ist gestorben, hier wohnt Jesus Christus. Frage, ob wir das auch können. Martin Luther hat entdeckt, dass Jesus alles ist, was er braucht, und das ist sicher ganz wichtig und gut. Und auch in seiner Lage hat es dann hinterher viele befreit. Ich denke, Sie und ich profitieren noch von dem, was er erkannt hat. Er stellte fest, ich brauche keine religiösen Krücken, um irgendwo eine Himmelsleiter hochzuklettern, bis ich oben bin. Jesus ist zu mir runtergekommen und wenn ich ihn kenne, dann reicht mir das. Ich brauche auch nicht den Schutzmantel von irgendeiner Organisation. Mein Leben ist durch Jesus geschützt und geführt. Er wusste, und wir wissen das auch, wenn wir glauben, dass dort, wo Licht und Finsternis aufeinandertreffen, das Licht siegt, weil Finsternis in diesem physikalischen Sinn eigentlich ein Mangelzustand ist und Licht die Quelle ist, die etwas ausstrahlt. Es sei denn, die Lichtquelle würde beseitigt, dann würde natürlich die Finsternis siegen. Da aber Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und sagt, ich bin das Licht der Welt, dann kann man glauben, dass das Licht immer da ist und auch siegt. Er gebraucht hier das Bild der Waffenrüstung. Heute würde man vielleicht eher das Bild der Selbstverteidigung nehmen. Aber der Paulus schrieb diesen Brief hier aus dem Gefängnis. Er war angekettet an einen Soldaten. Insofern hat er immer so einen gerüsteten Menschen neben und vor sich. Von daher vielleicht auch dieses Beispiel. Als erstes sagt er, wenn ihr wirklich Widerstand leisten wollt, braucht ihr den Gürtel der Wahrheit. Sie wissen, dass die Gewänder damals so ähnlich aussahen wie mein Gewand hier. Das heißt, wenn Sie darin sich schnell bewegen wollen, fallen Sie über die Rocksäume. Also erst musste man das Ganze mal hoch und fest binden. Gürtel der Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Sein Wort ist die Wahrheit. Gegen alle Verdrehung, Verleumdung, Lüge, Manipulation festhalten an der Wahrheit. Mit der Bitte um Durchblick. Das ist der Panzer der Gerechtigkeit, nicht eine Selbstgerechtigkeit, die sagt, ich bin fehlerfrei, besser als andere, sondern eine geschenkte Gerechtigkeit. Der Luther sagte immer, am Kreuz geschah dieser wunderbare Tausch, Jesus hat meine Lumpen genommen und mir seine Feierkleider gegeben. Das heißt, er schenkt mir sein fehlerfreies Wesen und übernimmt mein Unvollkommenes dafür. Und dafür ist er gestorben, damit dieser Tausch stattfinden kann. Eine geschenkte Gerechtigkeit. Wobei gerecht natürlich, wenn man das Wort zerschneidet in der Mitte, auch bedeuten könnte, gehe recht. Das heißt, auch in deiner Lebensführung meide die Irrwege und die Abwege, die Untreue, die Suchtbindung, die Zweifel, versuche den Weg Gottes recht zu gehen. Dann sind die Laufschuhe für das Evangelium des Friedens. Ich nehme an, dass einige unter uns sportlich aktiv sind, sei es zu Hause mit irgendeinem Heimtrainer oder in einem Verein oder wie auch immer, im Training bleiben, sich einsetzen lassen mit Zeit und Gaben durch Gott. Es beinhaltet Kontakte, Gespräche, aber auch ganz praktische Hilfe und Mitarbeit. Das ist der Schild des Glaubens. Sich bewusst machen, Jesus ist bei mir. Gott sagte mal dem Abraham, ich bin dein Schild. Das heißt, ich stelle mich vor dich, und alle Angriffe, die auf dich gehen, treffen eigentlich erst einmal mich. Sich klar machen, Gott hat mich hierher gestellt und bringt mich weiter. Und zu glauben, er tröstet mich, er stärkt mich, er führt mich. Er ist mein Trost und meine Ermutigung. Andere Christen können diesen Schild des Glaubens mittragen, indem sie für einen beten, einem ermutigen, Gespräche führen und so weiterbringen. Damit können wir die feurigen Pfeile des Bösen löschen, das heißt Beleidigungen, Verletzungen, Angriffe aushalten oder eben auch auf Dauer gesehen nicht nur aushalten, auch vergeben. Und wenn wir den Eindruck haben, ich möchte eigentlich flüchten, mal raus aus allem Schlamassel, wie schön wäre es doch schon bei Gott zu sein, Selbstmord scheidet zwar aus, aber er kann ja doch irgendetwas tun, dann ist das sicher nie Gottes Stimme, sondern immer die Stimme des Feindes. Jesaja 28, Vers 16 heißt es, wer glaubt, flieht nicht. Und in Hebräer 10, Vers 35, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Dann ist die Rede von dem Helm des Heils. Der Kopf ist ja ganz wichtig. Ich brauche im Kopf Klarheit. Ich brauche Gewissheit, dass ich zu Gott gehöre, dass sein Heil für mich persönlich da ist. Und dann kann ich das einsetzen, diese Gewissheit gegen alle Unsicherheit, gegen Zweifel, gegen Irrlehren, aber auch gegen Gedanken, die mich irgendwie tyrannisieren möchten, auch Sorgen. Und es ist manchmal sehr gut, loben zu lernen. Ich nehme mal an, Sie kennen den Anfang von Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Einfach auch so ein Lob zu sagen, mitten in die Sorgen hinein oder was einem sonst bewegt, um auch im Kopf wieder Gedanken zu ordnen, zu klären. Und zu wissen, eigentlich ist Gott ja derjenige, der das Haupt darstellt. Das Schwert des Geistes einsetzen, das heißt das Wort Gottes sich einprägen. Bisher war alles nur Verteidigung, jetzt kommt die erste Angriffswaffe, natürlich auch zur Verteidigung, aber auch zum Angriff. Das Schwert des Geistes, das heißt Gottes Wort täglich sich einprägen, wenn es geht. Einmal auch Verse lernen, die einem persönlich etwas zu sagen haben, samt Bibelstelle, damit man sie auch wieder einsetzen kann und sie einem zur richtigen Zeit wieder einfallen. Im Jakobusbrief heißt es, Kapitel 4, Vers 8, naht euch Gott, widersteht dem Teufel, so wird er von euch fliehen. Das ist sicher eine wesentliche Aussage, die dazu kommt als Beispiel, wie wir Gottes Wort einsetzen können, um Nähe zu suchen. Gottes Wort wirken lassen, Psalm 119, mache meine Tritte fest in deinem Wort. Lass mich nicht ausrutschen, nicht weggleiten. Und so Sorgen bekämpfen, falsche Einstellungen und Zusagen Gottes sich selber einprägen. Und dann heißt es, betet in allem mit Gebet und Flehen zu jeder Zeit im Geist. Nicht Gebet zum Geist, sondern im Geist. Und das ist sicher sehr wichtig. Im Gebet suche ich die Nähe Gottes. Und wenn ich die Nähe Gottes erfahre, erfahre ich auch seine Stärke, seine Führung, auch seinen Trost. Und das ist ja das Entscheidende. Darum geht es. Meine Frau und ich hatten uns gerade für ein neues Auto interessiert, weil das alte 10 Jahre alt war oder ist. Und haben wir uns so Verschiedenes angeschaut, auch ein Nachfolgemodell dessen, was wir gefahren sind. Es hatte mehr PS, aber es beschleunigte schlechter als das alte Auto. Ich sagte mir, dann geht es ja nicht. Es ist erstaunlich, es hat mehr PS und fährt beschleunigt weniger. Warum? Es ist schwerer als das alte. Das heißt, wenn man ein größeres Fahrzeug hat, was schwerer ist, brauchte man noch mehr PS. Die Frage ist es bei einer Gemeinde, wenn sie wächst, wenn sie größer wird, wie sieht es da aus mit PS? Wachsen die auch oder gehen die irgendwie zurück? Bleibt die Gemeinde in so einem trägen Drop oder kann sie wirklich auch beschleunigen? Unter PS in einer Gemeinde verstehe ich auf Englisch abgekürzt Prayer Service, das heißt Gebetsdienst. Und ich denke, eine Gemeinde ist nur so stark wie ihr persönliches Gebet. Und wenn sie wächst, braucht sie mehr Beter. Wenn sie also wollen, dass ihre Gemeinde wächst, werden sie ein Beter, aber auch für das persönliche Leben. Ich versuche das Ganze zusammenzufassen. Egal, ob wir kämpfen wollen oder nicht, wir stehen immer in einem Kampf. Und das ist sicher gut zu wissen, dass wir auf der Seite des Siegers stehen mit Jesus. Er ist derjenige, der uns stärkt. Der Kampf kann aus der unsichtbaren Welt herauskommen, muss nicht, aber kann. Und wir haben eine Waffenrüstung zur Verfügung, die wichtig ist. Ich erwähne nur nochmal diese zwei Bereiche, den Schild des Glaubens zur ganzen Abdeckung und das Schwert des Geistes. Und um in der Übung zu bleiben, nur in der Nähe Gottes ist seine Stärke, sein Trost, sein Frieden und sein Sieg das Gebet. An der Stelle die Frage, möchten wir, dass wir im Leben standhalten? Suchen wir diese Nähe und werden wir Beter, um Gott kennenzulernen und ihm die Gelegenheit geben, uns weiterzuführen? Ich möchte mit einem Gebet schließen. Herr Jesus, du bist diese Stärke, du bist dieser König, der die Kämpfe gewinnt, der sogar den Tod besiegt hat, die Sünde besiegt hat, den Teufel noch tot. Du siehst, wo jeder von uns in irgendeinem Kampf steht. Danke, dass du weiterbringst. Schenke, dass wir dir vertrauen und standhalten und weiterkommen auf dem Weg, den du führen möchtest. Amen.